Herr Jesus, wir danken dir jetzt für diesen Abend. Wir möchten dich, dass du uns jetzt aus der Unruhe des Alltags herausholst und zur Ruhe bringst über deinem Wort. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort redest. Amen. Wenn ich diese Lautstärke habe jetzt, bin ich hinten verständlich. Na gut, okay. Es geht heute um das Kapitel 11 des Hebräerbriefes. Das ist ja ein umfangreiches Kapitel und Sie werden sich vorstellen, dass ich jetzt dieses Kapitel heute nicht ganz schaffe. Deswegen habe ich mit Herrn Schiffbuch ausgemacht, dass ich heute den ersten Teil mache und am 19. Januar geht es dann mit dem zweiten Teil weiter. Ich werde heute den Begriff oder sagen wir über den Glauben ein Stück weit sprechen und dann mir die ersten Personen vornehmen, Henoch, Abel und Noah. Und am 19. Januar geht es dann um Abraham und Mose. Und dann werde ich mir noch eine Person aussuchen, vielleicht die Dirna Rahab, dass auch mal eine Frau dazwischen ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jetzt darf ich Sie aber bitten, Hebräer 11 aufzuschlagen. Wir wollen heute Hebräer 11, 1 bis 7 miteinander bearbeiten. Da heißt es, es ist aber der Glaube, ich lese jetzt nach der Züricher Übersetzung, eine Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn aufgrund von diesem Glauben haben die Altvordern ein gutes Zeugnis empfangen. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Allmachtswort Gottes bereitet worden sind, damit nicht etwa aus wahrnehmbaren Dingen das Sichtbare entstanden sei. Aus Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, und durch ihn erfing er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seinen Gaben Zeugnis gab. Und durch ihn redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Wegen seines Glaubens wurde Henoch entrückt, damit er den Glauben nicht sehen sollte, und er wurde nicht mehr gefunden, weil ihn Gott entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis empfangen, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn mit Ernst suchen, ein Belohner wird. Aus Glauben erbaute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was man noch nicht sah, empfangen hatte, in Gottesfurcht eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die dem Glauben entspricht. Der Schreiber des Hebräerbriefes stellt in ausführlicher Weise Jesus in die zentrale Aufgabe des Heilswerkes Gottes. Seine überragende Stellung im Heilsplan Gottes ist unübertroffen. Gott selbst, sagt Paulus, hat sich ja in ihm sichtbar gemacht. Und so schreibt der Hebräerbrief von Kapitel 1, er ist erhabener als die Engel. Er hat die Macht über den Teufel und den Tod angetreten. Er ist uns gleich geworden und damit unser Bruder. Jesus ist Sohn des Hauses Gottes und damit ist sein Dienst höher als der Dienst des Mose. Das war für Juden was ganz Neues, denn der Hebräerbrief ist ja an Juden geschrieben, für die Mose ja der Größte war. Er steht als hoher Priester erhaben über dem Dienst des alttestamentlichen Opferdienstes. Sein Priestertum ist ein unwandelbares Ewiges. Durch seine Opfergabe sind wir ein für allemal zur Vollendung geführt. In Jesus konzentriert sich Gottes sichtbares Handeln in dieser Welt und damit wird ja Jesus zum Dreh- und Angelpunkt der Heilsgeschichte Gottes. Das Wort wurde Fleisch. sichtbar in dieser Welt. Gott hat geredet und gehandelt. Aus dem Handeln Gottes hat der Mensch nun, haben wir zu antworten. Der konkret geäußerte Glaube, unser konkret geäußerter Glaube, ist die Antwort auf das, was in Jesus sichtbar geworden ist. Und dieser Glaube kann sich nur äußern in einer verantwortlichen und verbindlichen Nachfolge in dem Prozess der Heiligung. Als Frage formuliert, wird an meinem Leben, wird an unserem Leben deutlich, dass ich die Vorgaben, die Gott selbst in Jesus gegeben habe, die Gott selbst in Jesus gegeben hat, in meinem Leben wirksam. Werden die Vorgaben Gottes an meinem Leben sichtbar? Der Glaube identifiziert sich tief mit Jesus und mit dem, was er sagt. Die Haltung eines Glaubens macht sich in erster Linie daran deutlich. Und das versucht nun der Schreiber des Hebräerbriefes ja gerade im letzten Kapitel deutlich zu machen, den Sie in der letzten Woche dort durchgelesen haben. 39, da sagt er, wir aber sind nicht solche, die feig zurückweichen, um so zugrunde zu gehen, sondern die glauben, um das ewige Leben zu haben. Die glauben, um das ewige Leben zu erhalten. Wir sind nicht solche, die feig zurückweichen. Ich will dazu nochmal einen Vers aus den Sprüchen Salomos deutlich machen. Ein Vers, den ich vor einiger Zeit auswendig gelernt habe. Wie ein getrübter Quell, wie ein verdorbener Brunnen, so der Fromme, der vor dem Gottlosen wankt. Sind wir solche, die feig zurückweichen? Und sind wir Leute, die vor dem Gottlosen wanken? Macht Jesus unseren Glauben so fest, dass wir unerschütterlich und widerstandsfähig sind? In Kapitel 11 nimmt sich der Schreiber des Hebräerbriefes nun Zeit und Raum, diesen Glauben zu erklären und deutlich zu machen. Es ist aber der Glaube eine Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn aufgrund von diesem Glauben haben die Altvorderen ein gutes Zeugnis empfangen. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Allmachtswort Gottes bereitet worden sind, damit nicht etwa aus wahrnehmbaren Dingen das Sichtbare entstanden sei. Wir spüren, wie schwer es dem Schreiber des Hebräerbriefes wird, Glauben durch eine Definition zu erklären. Ich weiß nicht, spüren Sie das? Mich stellt das nicht zufrieden, was da steht. Er hat es mal versucht, den Glauben zu erklären, aber letzten Endes muss die Definition, die Erklärung eines Glaubens immer fehlschlagen. Glaube lässt sich in seiner ganzen Wirklichkeit und Wirksamkeit gar nicht erklären und definieren, sondern lässt sich letzten Endes nur konkret vorleben. Es mag sein, dass ich einem Menschen in einer gewissen Weise erkläre, was Glauben ist oder was ich darunter verstehe. Der andere aber wird mir erst glauben, wenn er sieht, wie ich Glauben lebe. Mir wird das immer wieder am Religionsunterricht deutlich. Ich habe jetzt im Augenblick eine Klasse 9. Und wenn ich eine neue Klasse übernehme, dann habe ich zunächst einmal bei diesen Schülern den Eindruck, hier ereignet sich Apostelgeschichte. Null Ahnung. Und ich habe den Eindruck, zwischen mir und den Schülern steht eine Mauer, die ich zunächst einmal gar nicht weiß, wie ich sie durchbrechen kann. Und dann bröckelt das langsam, dass sie überrascht sind, dass ich Ihnen nur einfach erkläre, dass das, was da steht, dass ich das glaube. Und dass ich Ihnen dann auch von meinem Glauben erzähle. Und dann fangen Sie an, anders zu reagieren. Glaube muss sichtbar werden. Es muss sichtbar werden, was mir der Glaube bedeutet, welchen Preis ich dafür einsetze. Ein erklärter Glaube muss noch lange kein Glaube sein. Wir hören hier, Gott hat zu den Alten des Alten Testamentes geredet. Auf diese Weise hat er sich hörbar gemacht. Und natürlich noch auf andere Weise. Paulus ergänzt das im Römerbrief, sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist ja seit Erschaffung der Welt, wenn man es in den Werken betrachtet, deutlich zu ersehen, damit die Menschen keine Entschuldigung haben. Gott ist in seiner Schöpfung sichtbar geworden. Der Kosmos, so exakt wie ein Uhrwerk, die Schönheit und Größe der Welt, die Vielfalt der Natur, die Einzigartigkeit des Menschen. Gott hat geredet und er hat sich in seiner Schöpfung sichtbar gemacht. Und das haben sie erkannt und aufgegriffen, die Alten des Bundes. Und daraus ist ihnen Zuversicht und Gewissheit gegeben worden. Sie haben gehört, weil sie es unmissverständlich für das Reden Gottes hielten. Und sie haben gehorcht. Sie haben sich in Bewegung gesetzt. Sie haben ihr ganzes Leben auf dieses Wort und das, was sie von Gott erkannt haben, ausgerichtet. Sie haben nicht einfach ins Blaue geglaubt. Das Wort war die Grundlage, auf das sie ihr Leben stellten. Die Verheißung war die grundlegende Garantie. Abel, Henoch, Noah, Isaak, Jakob, Josef und Mose. Die ganze Anlage ihres Lebens macht deutlich, dass ihr Glaube sich zuversichtlich und unerschütterlich an das Reden Gottes bindet und daran festhält, und daraus entwickelt für sie eine unfassliche Weitsicht. Sie erhalten Erkenntnis, eine Sicht für die unsichtbare Welt Gottes. Paulus ergänzt das im Neuen Testament. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Gottes unsichtbare Welt wird für den, der glaubt, real. Forschen wir noch ein Stück weit im Alten Testament. Sehen wir uns den Samuel an, wie er das gelernt hat, die Stimme aus der unsichtbaren Welt Gottes hören zu lernen. Als Gott ihn anrief, Samuel. Und Eli ihm zweimal sagen musste, geh hin, jetzt ist es die Stimme Gottes und hör darauf. Oder denken wir an den Knecht des Elisas, als er mit Elisa dieses riesige Heer der Assyrer vor sich sieht und Elisa die Ruhe behält und sagt, du hör zu, fürchte dich nicht, derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die du siehst, und dann öffnet ihm Gott die ewige Welt. Ewigkeit, unsichtbare Welt ist nicht irgendwo, sondern Gott kann uns in jedem Augenblick den Blick in die unsichtbare Welt öffnen, und sie würden erstaunt sein, was an unsichtbarer Welt um uns herum ist. Fürchte dich nicht. Glaube ist also nicht nur innere Erfahrung, Gefühl. Wir leben ja in einer Zeit, in der man uns sehr plausibel machen will, auch übergeschwappt aus der Entwicklung unserer Gesellschaft, dass Glaube Gefühl ist. Natürlich hat Glaube etwas mit Gefühl zu tun. Aber was ist dann, wenn mein Gefühl weg ist, wenn es mir schlecht geht? Wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, was ist dann mit meinem Gefühl? Glaube orientiert sich in erster Linie nüchtern und verstandesmäßig an der unsichtbaren Realität Gottes, das, was Gott sagt. Und so sagt der Hebräerbrief hier nochmal in Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn mit Ernst suchen, ein Belohner wird. Die Erklärung wird schon ein bisschen konkreter. Ich kann Gott nicht gefallen, wenn ich nicht glaube. Wenn ich nicht höre, was er redet. Das Wort Gottes muss von mir als gesprochenes Wort aufgegriffen werden. Wer sich Gott nahen will, muss glauben, dass er ist. Ich weiß nicht, wie sich Ihr Glaube innerlich an Ihrem inwendigen Menschen ereignet. Leben wir so? Das hört sich ja so einfach an. Existiert Gott wirklich für mich? Lebe ich in meinen persönlichen Bezügen, besonders da, wo ich allein bin, wo man mich nicht kontrollieren kann, wo ich mit mir selbst bin, so, dass Gott mein Gegenüber ist, dem ich mich zu verantworten habe? Bin ich gewiss, dass ich Gott begegnen kann? Und noch weiter, ist mein Glaube so, dass ich auch von ihm erwarten kann, dass er mich belohnt? Oder ich sage es einfacher, dass er mir antwortet. Glauben Sie, dass Gott auf Ihr Gebet antworten kann? Wir sagen das sehr schnell immer. Natürlich glaube ich das. Aber glauben wir es wirklich? Glauben wir, dass Gott so real ist, dass er in mein Leben eingreift und mein Leben gestaltet, mein Leben belohnt und meine Gebete erhört und beantwortet? Wer das mit Ernst tut, der erfährt, dass Gott ihn hält und trägt. Auch wenn ich oft nichts davon spüre. Auch wenn ich davon nichts spüre. Das Leben des Hiob macht das so deutlich, dass Leid einen ja unwahrscheinlich an die Grenzen bringen kann. Und dennoch hält er uns. Durch den Glauben erhalten wir eine ungeheure Sichtweise. Wir erhalten die Einsicht, die Weitsicht, die Zuversicht für das, was Gott in unserem Leben wirken kann. Gott erwartet von unserem Glauben, Gott erwartet von unserem Glauben, dass wir ihm glauben. Von Mose wird in diesem Kapitel gesagt, in Kapitel 11, er lebte so, als wenn er ihn sähe. Einen solchen Glauben kann man nicht erklären. Er wird an den Menschen des alten Bundes sichtbar. Zunächst also jetzt zu Abel. Was macht den Glauben des Abels aus? Ich nenne das jetzt nicht immer so, wenn ich mich auf das Alte Testament beziehe. Die Geschichten von Abel und Henoch und Noah sind so komprimiert in den Kapiteln 4 bis 6 zusammengefasst. An einigen Stellen weise ich auf die und die Stelle hin. Im Großen und Ganzen habe ich jetzt das Wort Gottes des Alten Testamentes in meine Ausführungen einfach mit hineingetan. Durch Glauben brachte Abel ein vorzüglicheres Opfer als Kain. Diese Stelle hat viele Ausleger beschäftigt. Und vielen ist auch diese Stelle zur Glaubensnot geworden. Warum war das Opfer des Abel vorzüglicher? Macht Gott Unterschiede? Zieht er den einen vor? Und der andere wird verstoßen, wir haben das ja auch bei Jakob und Esau. Und da macht uns die Stelle in Römer 9 schon manchmal Schwierigkeiten. Wenn man sie richtig liest, sieht sicherlich auch anders aus. Der alttestamentliche Text legt das nicht eindeutig offen. Und so müssen wir uns also auf die Ausführungen des Schreibers des Hebräerbriefes beziehen. Durch Glauben empfing Abel das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seinen Gaben Zeugnis gab und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Wir müssen zunächst fragen oder klären, woher wissen Abel und Kain von einem Opfer? Plötzlich opferten die. Das haben Menschen von Anfang an getan. Jedes Opfer stellt den Versuch des Menschen dar, die Sünde seines Lebens zu überwinden und in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Der Mensch sucht über das Opfer Frieden mit Gott. Das tut er auch heute noch. Sicherlich nicht im Brandopfer oder so weiter. Aber wie viele Menschen versuchen über das Opfer, ja, indem sie ihr Leben hingeben, auf diese Weise, indem sie sich selbst aufopfern, Frieden mit Gott zu werden. Das ist der Weg des Menschen, der niemals die Brücke zu Gott findet. So erschütternd das ist. Kain und Abel suchen beide auf diesem Weg die Beziehung zu Gott. Ein unschuldiges Tier muss dafür für den schuldigen Menschen sterben. Beide, Kain und Abel, opfern, und Abel bringt das bessere und größere Opfer, das wohlgefälligere. Gott sieht Kains Opfer nicht hart. Was mag nun der Grund dafür sein? Wenn wir die gesamte Botschaft des Alten Testamentes zu Rate ziehen, und das müssen wir, und ich bitte Sie, dass, wenn Sie an einer Stelle stehen und diese Stelle vielleicht rätselhaft ansehen, dann gibt es nur ein Prinzip der Bibelauslegung, das wichtig ist. Wort interpretiert sich durch Wort. Wir müssen also in andere Stellen des Alten Testamentes hineingehen. Dann fällt uns auf, nicht Form und Inhalt des Opfers sind vor Gott entscheidend, sondern die innere Haltung des Menschen, wie er mit seinem Opfer vor Gott tritt. Beide bringen ihr Opfer, aber eben mit einer unterschiedlichen Einstellung und Haltung. Kommt der Mensch mit einem demütigen, gehorsamen Herzen? Will er Gott von ganzem Herzen ehren? Sucht er mit tiefem Verlangen den Frieden mit Gott über seiner Sünde? In der Auseinandersetzung zwischen Saul und Samuel sagt Samuel zu Saul: Hat Gott Gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern gleich wie an Gehorsam gegen den Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Aufmerken ist besser als Fett von Widdern. Gott sieht das Herz, wie Abel sein Opfer bringt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und der Hebräerbrief, der Römerbrief, erklärt in Kapitel 2, dass die ähnliche Problematik. Er sagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Und nicht das ist die Beschneidung, die äußerlich am Fleische geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und das ist die Beschneidung, die am Herzen geschieht, im Geiste, nicht nach dem Buchstaben. Ein solcher hat sein Lob nicht von Menschen, sondern von Gott. Gottesdienst kann ohne Glauben und ohne innere Beteiligung sein, Fassade als Glaubenshaltung, die aber in sich tot und ohne tiefe Verbindung zu Gott ist. Und damit hat sich ja der Prophet Amos so auseinandergesetzt. Amos 5, 21 und folgende. Da sagt Gott: Ich hasse, ich verschmähe eure Feste, ich mag nicht riechen eure Feiern. Denn wenn ihr mir Brandopfer darbringt, an euren Gaben habe ich kein Wohlgefallen, und das Opfer eurer Mastkälber sehe ich nicht. Im Laufe der Geschichte Israels hat Gott das Opfer seines Volkes zurückgewiesen, weil er den frommen Formalismus ablehnt, Fassade. Nichts als toter Glaube, religiös hochaktiv. Und bei den beiden, Kain und Abel, sicherlich beide nach außen gleich. Aber Gott sieht das Herz und weiß, was im Menschen vor sich geht. Vor Gott können wir unseren Glauben nicht spielen. Das können wir vor Menschen tun und dadurch vielleicht sogar noch große Ehre erlangen und Anerkennung. Aber Gott lässt sich vom Opfer des Kain nicht täuschen. Und so wird hier ganz deutlich sichtbar, wie Gott auf das Opfer beider reagiert. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Auch wenn ich hochgradig religiös bin, Gott lässt sich nicht täuschen, sondern er begegnet dem, der ihn mit Ernst sucht. Und den Glauben sieht er bei Abel. Jetzt kommt Henoch. Ist ganz interessant. Haben Sie mal was über Henoch gelesen? Es gibt nur einen Vers im Alten Testament über ihn. Einen einzigen Vers. Mehr wird über ihn gar nicht erzählt. Und aus der Fülle der Namen, die vor der Sintflut sind, das sind ja die Namen der Väter, die vor der Sintflut gelebt haben, sucht sich nun der Schreiber des Hebräerbriefes ausgerechnet den Henoch aus. Ja, da hat man es als Ausleger nicht ganz einfach. 1. Mose 5, 24, wer sich die Stelle merken will, da steht etwas von Henoch. Henoch wandelte mit Gott, steht da, und auf einmal war er nicht mehr da. Denn Gott hatte ihn hier weggenommen. Dieser eine Vers. Genügt also dem Schreiber des Hebräerbriefes, ihn uns als Vater des Glaubens deutlich zu machen. Und er ergänzt, er hatte vor seiner Entrückung, jetzt der Hebräerbrief, das Zeugnis empfangen, dass er Gott wohlgefallen habe. Auch von ihm erfahren wir, dass er ein Leben geführt hat, das Gott gefallen hat. Aber wir erfahren nicht, was er gemacht hat. Das werden wir gleich bei Noah auch sehen. Er muss aber in einer Zeit gelebt haben, in der es nicht einfach war, an Gott zu glauben. Wir werden das gleich beim Noah noch sehen. Hier wird nur schlicht und einfach gesagt, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, weil er Gott vertraute. Und darin liegt eben der Grund darin, dass Gott ihn einfach wählt. Der ist also, hier müssen wir das Wort der Bibel ernst nehmen, der ist nicht gestorben. Den hat jetzt schlicht und einfach Gott in die unsichtbare Welt aufgenommen. Und sehen Sie, damit wird er ganz wichtig für unseren Glauben, nämlich für das Ereignis, das auch noch vor uns liegt. Wir lesen nämlich im 1. Thessalonicher 4, 6 und 7, dass Gott ja auch noch eine Entrückung seiner Gemeinde vor sich hat. Was ist denn jetzt so wichtig daran? Wichtig ist daran, dass der nur entrückt wird, der glaubt. Denn Henoch ist nur entrückt worden, weil er Gott wohlgefallen hatte. Und wenn wir jetzt uns mal den Text in 1. Thessalonicher zu Rate ziehen, darf ich Sie bitten, mal den 1. Thessalonicher Brief aufzuschlagen. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 16. Denn der Herr selbst wird unter einem Befehlsruf, unter der Stimme seines Erzengels, und unter dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das heißt, es geht hier um die Gemeinde Jesu. Die Toten in Christus, niemand anders, müssen genau lesen. Die Toten, ist die erste Auferstehung der Toten, die Toten in Christus. Und dann geht's weiter. Danach werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken den Herrn entgegen in die Luft, und wir werden allezeit beim Herrn sein. Darum tröstet einander mit diesen Worten. Sehen Sie, wann das passieren wird, das wissen wir nicht. Und es gibt sicherlich sehr viele Unterschiede und Interpretationen. wann das denn nun sich ereignen wird? Wir wollen gar nicht spekulieren. Aber es wird sicherlich ein heilsgeschichtliches Ereignis sein, das gar nicht so weit weg ist. Und ob wir dabei sind, ob wir als Tote, als Gestorbene dabei sind oder als Lebende. Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus dem amerikanischen Parlament des letzten Jahrhunderts, als der Kongress bei der Debatte war und ein unwahrscheinlich schweres Gewitter aufzog und den Leuten es richtig unheimlich wurde, da sagte der Redner, der am Rednerpult stand, liebe Leute, entweder ist das jetzt ein Gewitter oder der Herr kommt wieder, dann soll er uns bei der Arbeit finden. Ja? Und das meine ich auch in diesem Augenblick, bereit zu sein, aus dem Glauben das zu empfangen, was Gott uns bereitet hat. Wir wissen nicht, wann es ist, aber an der Entrückung sind die dabei, die in Christus sind, wie Henoch mit ihrem Leben Gott wohlgefallen. Und jetzt der Noah. Wodurch erhält der Glaube des Noah seinen besonderen Charakter? Ich will das mal in einem Satz sagen. Der besondere Charakter des Glaubens des Noahs liegt darin, dass er in einer extrem ausgeprägten gottlosen Welt lebte. Ich lese Ihnen mal einige Stellen aus dem Alten Testament vor. 1. Mose 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und dass alles, Dichten und Trachten ihres Herzens, die ganze Welt nur böse war, da reute es den Herrn, dass er Menschen geschaffen hatte. Und in 1. Mose 6, 11, aber die Erde war verderbt, unvoll war die Erde von Frevel und Gewalt. Alles Dichten und Trachten der Menschen war böse von Jugend auf. Diese Zeit nach dem Sündenfall muss also in einer besonderen Weise von Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit geprägt gewesen sein. Sie lässt sich nicht mit der Entwicklung in unserer Gesellschaft im Besonderen vergleichen. Schon deswegen nicht, weil in unserer Welt heute, was meinen Sie, warum geht's nicht? Was denken Sie? Weil in unserer Welt immer noch der Heilige Geist vorhanden ist und seine Gemeinde den Heiligen Geist hat. Deswegen ist in dieser gottlosen Welt Gott noch effektiv präsent. Denken Sie daran, dass Sie das sind, dass wir das sind und dass wir aus dem Grunde Salz und Licht dieser Welt sind. Ich weiß nicht, ob Sie so ein geistliches Selbstbewusstsein haben. Ja, wir sind Licht und Salz dieser Welt. Das gab es damals nicht. Und deswegen war diese Welt viel grausamer und voll Frevel. Und das macht den besonderen Charakter des Glaubens dieses Mannes aus. Und doch lassen sich Ähnlichkeiten entdecken, die Jesus in seinen endzeitlichen Reden andeutet. Ähnlichkeiten und Kennzeichen der Gottlosigkeit, die auch heute in unserer Gesellschaft sichtbar werden und die immer dann sichtbar werden, wenn Gott das Ende einer Heilsgeschichte setzt. Die Zeit Noah war das Ende einer ersten Heilsgeschichte, nämlich die Beendigung bis zur Sintflut. Wir stehen vor dem Ende der Geschichte der Gemeinde. Sie endet mit der Wiederkunft Jesu. Und die Prophezeiungen und die endzeitlichen Reden, die Jesus gehalten hat, hin auf dieses Ereignis, sind erschreckend. Ja, wenn wir, lesen Sie mal Matthäus 24. Noah erlebt also das Ende der Ära der Sintflut. Wir stehen also vor dem Ende der Geschichte der Gemeinde Gottes. die ihr Ende da findet, was ich vorhin vorgelesen habe, nämlich in der Entrückung. Das ist Heilsgeschichte. Und Jesus sagt vom Ende dieser Zeit nun ein ganz, ganz wichtiges Wort, das ich dem Matthäus-Evangelium entlehnt habe. Und das so folgenschwer ist und dass man, über das man jetzt schon wieder im Grunde genommen einen ganzen Abend machen kann. Er sagte ganz schlicht und einfach, und dann wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe zu Gott wird erkalten. Und die Liebe zum Nächsten. Und darin gleicht unsere Zeit die des Noah. Eine Welt, in der Gott keine Rolle mehr spielt. Das reformatorische Deutschland ist bis auf die Knochen gottlos geworden. Wie ist das möglich geworden? Biblische Werte spielen keine große Rolle mehr. Und wir stellen fest, wer sich als bekennender Christ ausgibt, ruft unter Umständen Aggressionen hervor. Machen Sie doch mal den Versuch. Nehmen Sie einen Buddhisten und einen Christen und stellen Sie die beiden nebeneinander in unserer Gesellschaft. Und der Mensch meint von sich, dass er besonders sozial sei und stellt überhaupt nicht mehr, dass es pausenlos nur noch um ihn selbst geht. Wir merken gar nicht mehr, dass wir unterscheiden können. Das Leben ist nur noch angelegt auf Spaß und Vergnügen. Keine Lust mehr, sagt mir gestern eine Schülerin. Ich schalte mich ab, mach nicht mehr mit. Das sitzt so tief drin. Ich habe letzte Woche eine Trendwissenschaftlerin über die Entwicklung der Jugend gehört. Spaß, Vergnügen ist die Dominanz unserer Gesellschaft. Es muss alles Spaß machen. Gott spielt keine Rolle mehr dabei. Und Sie wissen, was mittlerweile Spaß macht, dass Selbstperversionen gesetzlich sanktioniert werden. Geben Sie mal einen sachkompetenten Ausblick oder eine Argumentation über Homosexualität heute. Darüber muss sicherlich sachlich nachgedacht werden, um diesen Menschen zu helfen. Aber der Einfluss in unserer Gesellschaft ist so, als wenn Sexualität normal wäre. Als wenn es das Normale mittlerweile ist und jeder das machen kann. Und wenn ich dann in einer Lehrerzeitschrift lese, dass eine Lehrerin eine Klasse betritt und sagt, ich bin Lesbin, habt ihr Fragen an mich? Dann merken wir, was in unserer Gesellschaft mittlerweile möglich ist. In weit ausgeprägter Weise war die Umwelt des Noah angelegt. Egoismus, Gesetzlosigkeit, hemmungslose Sexualität, Gewalt und Bosheit kennzeichneten das Leben miteinander. Und mitten darin lebte Noah. 1. Mose 6, 9 heißt es, Noah war ein frommer Mann, unsträflich, ohne Tadel, gerecht unter seinen Zeitgenossen, mit Gott wandelte er. Und damit ist der Unterschied des Lebens des Noahs deutlich gemacht. Ein Mann lebt seinen Glauben mitten in einer gottlosen Gesellschaft. Und sein Glaube wird umschrieben mit gerecht und ohne Tadel. Gerecht bezieht sich auf sein Leben innerhalb der Beziehungen mit den anderen Menschen, um ihn herum. Noah steht zu der Rechtsordnung seiner Gesellschaft und lebt es richtig. Auf ihn war im gemeinen Leben Verlass. Denken Sie bitte an das Gleichnis vom Samen und vom Unkraut. Als die Knechte fragen, sollen wir das Unkraut ausreißen, sagt Jesus, bitte nicht. Der Same könnte geschädigt werden. Es soll beides nebeneinander aufwachsen. Beschäftigen Sie sich bitte nicht mit den Gottlosen. so viel, dass sie ständig ihr Denken darauf orientieren, sondern unser Ziel ist es, dass der Same reif wird. Unwahrscheinlich tief, dieses Gleichnis, trifft hier zu. Man kann sich ja pausenlos mit dieser gottlosen Gesellschaft auseinandersetzen, was nicht recht ist. Wir werden das doch nicht ändern. Sondern wir haben zu sorgen, dass der Same reif wird und zur Ernte kommt. Und Noah hat in der Gesellschaft deswegen ganz klar mit den Gottlosen mitgearbeitet. Das ist ein Bereich, den der Pietismus wieder lernen muss, in diese Gesellschaft, mitten in diese Gesellschaft rein. Wer sich absondert, ja, der wird Gott nicht gefallen. Es hat mich mal tief erschüttert. Wir haben zu Hause bei uns ein Männerfrühstück. Wir laden dann Männer ein und es ist uns sehr wichtig, dass nichtgläubige Männer dabei ist. Da blieb einer fern, der kam aus dem gläubigen Bereich, ihm war es nicht fromm genug. Da war einer, der stellte unangenehme Fragen. Wenn das Glaube ist, dann ist es schlimm um uns bestellt. Sondern hinein in die Gesellschaft, in die Berufe, wo wir unseren Menschen mitten zusammen, wir gehören in diese Welt und neben uns sind Menschen, die nicht glauben, aber wir wachsen. Beide haben das Gesetz der Reife. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum Gericht. Aber ausreißen, dazu sind wir nicht beauftragt. Und das macht Noah an diesem Leben in dieser gottlosen Gesellschaft so deutlich. Und dann wird er beschrieben, sein Glaube beschrieben, er war ohne Tadel. Das deutet und beleuchtet nun sein Verhältnis zu Gott. Er lebte nicht nur Frömmigkeit, sondern er hatte vertrauten Umgang mit Gott. Das ist ja auch etwas. Haben wir vertrauten Umgang täglich mit Gott? Dass wir unseren Tag mit ihm beginnen, dass wir tagsüber mit ihm reden, ganz gleich wo wir sind, ob auf der Straße, im Auto, in der Schule, am Bürotisch, wir können mit Gott überall reden. Vertrauter Umgang mit Gott. Und weil Noah ein Vertrauter Gottes war, vertraut ihm Gott nun seinen Plan an. Er sagt ihm, was er denkt, was er vorhat und wozu er ihn beauftragt. Und so erhält Noah die klare, bis ins Detail gehende Anweisung Gottes, eine Arche zu bauen, weil er diese Welt richten will. Es ist eine Weisung, die nur im Glauben ergriffen werden kann, weil die Erfüllung, die Verwirklichung der Weisung, weil von ihr vorerst ja gar nicht zu sehen ist. Und dennoch greift Noah diese Weisung Gottes auf und setzt sie um. Er beginnt also den Bau einer Arche mitten in der Wüste. Weit und breit kein See, kein Meer, der Himmel blau, keine Anzeichen für die Vorboten eines Unwetters. Ein absurdes Vorhaben, das schon deswegen eine Provokation für die Menschen um ihn herum gewesen sein muss. Denn die Leute werden ihn doch sicher gefragt haben, sag mal, was machst du da eigentlich? Oder warum tust du das? Das sind Fragen nach dem Glauben. Können wir diese Fragen, wenn Menschen uns fragen, unseren Glauben beantworten? Das geht bis in die christliche Ethik hinein. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ein junges christliches Paar hatte geheiratet unter Studenten. Und da kommen die Kameraden von der Etage und sagen, ihr seid doch doof. Ja, ihr müsst doch nicht heiraten. Warum habt ihr eigentlich geheiratet? Da setzten die beiden sich erstmal aufs Bett und überlegten, warum sie eigentlich geheiratet hatten. Können wir das beantworten? Können wir die Fragen des Glaubens, die an uns gestellt wird, beantworten? Warum glauben Sie an Jesus? Können wir die Frage schlüssig beantworten, und zwar so, dass sie nicht fromm wirkt? Lassen wir die Fragen überhaupt zu? Das gehört sicherlich eine gewisse Übung dazu, dass wir die Fragen beantworten können. Der Bau der Arche provozierte Zweifaches. Das Erste, Noah wird von den Menschen sicherlich gesagt, wird den Menschen sicherlich gesagt haben, Gott hat mir den Auftrag gegeben, weil er Gericht über dieser Welt sprechen möchte. Wenn ihr Gott nicht folgt, werdet ihr gerichtet. Damit ist der Bau der Arche zu einer Bußpredigt für die Menschen der damaligen Zeit geworden. Aber scheint so, dass die Menschen um ihn herum in keiner Weise beeindruckt waren. Die Bibel schildert nichts von einer Bußhaltung, wie sie nach der Bußpredigt des Jona in Ninive gewesen ist, dass der Jona sich sogar geärgert hat, dass die alle Buße getan haben. Wie ist das heute? Würde eine entsprechende Predigt eine Bußhaltung in unserem Volk bewirken? Das Zweite, dieser Bau bewirkte Lächerlichkeit und Spott. Ich kann mir vorstellen, dass mancher bei Noah vorbeikam, um ihn vielleicht auf höfliche Weise, das ist ja das Tollste immer, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch manchmal so geht, dass man ihre Wachheit haben, auch nur den Hauch eines Glaubens an Gott, kann eine fromme Haltung und Handlung nur Belustigung oder Ablehnung hervorrufen. Seien Sie nicht darüber traurig, manchmal tut's weh. Aber in unserer Gesellschaft ist das normal. Ja, damit muss man eigentlich rechnen. Ja, für die Umwelt war Noah ein Rätsel, ein frommer Chaotenspinner. Und es bedarf eines verwurzelten Glaubens, um seinen Glauben lebendig und offen in einer solchen Gesellschaft zu leben. Ein Glaube, der seine Wurzeln tief in Gott hat. Paulus schreibt im Kolosserbrief, wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm, gewurzelt in ihm. Da haben wir den Ausdruck wieder. Gewurzelt in ihm. Da ist ja das Bild vom Baum. Gesegnet ist der Mann, der seine Wurzeln ausstreckt. Haben wir tiefe Wurzeln im Grundwasser des Wortes Gottes? Sind unsere Wurzeln so tief und fest da unten drin, dass der Baum unseres Lebens unerschütterlich steht, selbst wenn der Wind bläst? Denn nur ein in Gott verwurzelter Glaube wirkt geistliche Eigenschaften wie Festigkeit, Zuversicht, Unerschütterlichkeit und Belastbarkeit. Und lassen Sie mich das einfach mal so sagen. Darin mache ich mir Sorge um unsere christliche Jugend. Ich habe nämlich ein bisschen den Eindruck, dass das Wort keine große und tiefe Rolle mehr spielt. Christlicher Fun. Aber die Verwurzelung in das Wort Gottes kostet Arbeit. Und auch das Wort zu nehmen, um es im Leben anzuwenden. Und wir müssen in der Gemeinde wieder darauf achten. Vielleicht auch mal wieder darüber nachdenken, ob nicht eine Neuorientierung gerade in der Verwurzelung des Wortes Gottes, gerade bei den Jungen, neu überdacht werden müsste. Noah erhält durch seinen Glauben diese Eigenschaften, denn er baut unbeirrt sein Schiff weiter, ohne dabei die Übersicht zu verlieren. Sicherlich wird ihm vieles auf die Nerven gegangen sein. Er war ja ein Mensch wie wir. Keine Anerkennung, Spott. Und dann dieser aufkommende Zweifel. Wir wissen ja aus dem Leben von Gottesmännern, dass sie ja mit tiefen Zweifeln oft gelebt haben. Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Ich bin ganz sicher, auch wenn die Bibel davon nicht schreibt, dass dieser Mann unwahrscheinlich angefochten gewesen ist. Und dennoch hält er fest an Gott. Noah baute trotz innerer Anfechtungen weiter, weil er aus dem Glauben an die Weisung Gottes lebte. Das Wort bewahrte ihn zur Bewährung. wenn Sie dieses Wort nehmen, ja, Bewahrung und Bewährung. Wir meinen ja immer, die Bewährung wäre so ein Leistungsakt. Ich bewähre mich durch eine Leistung. Nein, der Noah war im Glauben bewahrt und hielt an Gott fest und das schaffte Bewährung. Und er hielt trotz allem stand. Und noch ein Gedanke, ein fester und gelebter Glaube in einer gottlosen Welt bewirkt Einsamkeit. Es geht ihnen doch zum Teil so, dass sie an einem Arbeitsplatz stehen, an dem sie allein als Christ sind. Das macht doch manchmal einsam. Und ist ja auch gar nicht so einfach zu leben. Allein, nur unter Gottlosen. Und wie hat mancher Junge, der zur Bundeswehr geht, auf seiner Bude manches mitgemacht. Und für viele heute ein Grund aufzuhören. Noah lebt uns vor, wie belasteter Glaube unbeirrbar an Gott festhält, weil er weitersieht. Gelebter Glaube wird immer spannungsreich sein. Es gibt keinen Glauben, bei dem es ohne Spannung geht. Die Bewahrung davor aber, die falschen Kompromisse zu dann treffen, kann uns nur geschenkt werden, wenn wir es lernen, uns täglich an Gottes Verheißung zu binden und sie im Alltag mitzunehmen. Abel, Henoch und Noah, zwei Väter, an denen wir unseren Glauben orientieren können und von denen wir persönlich auch von ihrem Leben lernen können. Amen. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns die Väter des Glaubens geschenkt hast und dass wir auf sie blicken können, wie sie mit dir zusammen gelebt haben und dass uns das im Glauben zu einer Hilfe werden kann. Du siehst uns in unseren persönlichen Beziehungen, wo immer wir sind. Wir möchten dich bitten, dass du durch deinen guten Geist unseren Glauben stärkst, dass wir feststehen, dass wir vertrauten Umgang mit dir haben und dass wir bereit sind, auch den Preis dafür zu bezahlen, dich zu ehren, auch mitten in einer gottlosen Gesellschaft. Wir danken dir für diese Gemeinde, für den Glauben dieser Gemeinde, für alle, die sich hier einbringen. Herr, wirke das, dass es hineinspringt in unsere Gesellschaft, dass Menschen angezündet werden und glauben wollen, sich an dich binden. Schenk uns diesen Glauben, der nicht nur auf sich selbst, sondern der darauf gerichtet ist, diesen Glauben auch in diese Gesellschaft hineinzutragen. Wir bitten dich um deine Kraft, um die Kraft des Glaubens. Amen.